So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
Liebe Freunde des gepflegten Dialekts, ihr habt mitbekommen, dass wir unseren Podcast ein bisschen umgestrickt haben. Wir haben uns auf die Fährte geheftet, derjenigen, die das Rheinische und das Kölsche so repräsentieren. Beim letzten Mal waren wir bei Konrad Beikircher zu Gast und heute sprechen wir mit Gerd Köster. Gerd Köster ist Sänger und Kölschtexter und er hat in ganz vielen Bands gespielt. Was ihn aber von anderen Mundartdichtern unterscheidet, ist, dass er das Kneipenkölsch in die Liedform gebracht hat. Ich persönlich finde, dass er dafür immer noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, denn seine Texte sind echte Kunstwerke. Bevor es losgeht, muss ich noch ein paar erklärende Bemerkungen machen. Ich habe das Interview mit ihm Anfang Oktober geführt. Das war eine Woche, bevor sein langjähriger Freund und musikalischer Weggefährte Frank Hocker ganz plötzlich gestorben ist. Von ihm ist auch in dem Gespräch die Rede und einige Inhalte des Gesprächs haben sich durch Frank Hockers Tod überholt. Ich habe mich aber entschieden, das nicht rauszuschneiden, weil Gerd Köster so offen über alle möglichen Hintergründe gesprochen hat, das wäre einfach zu schade. Ich habe zum ersten Mal mit Gerd Köster persönlich gesprochen. Dennoch duzen wir uns. Er hat mir zur Begrüßung gleich das Du angeboten. Und ich muss noch vorwarnen, wir sind in seinem Lieblingscafé in der Kölner Südstadt gewesen und haben aufgenommen. Und da haben wir natürlich einige Nebengeräusche eingefangen. Wen das stört, der kann einfach weiter skippen. Irgendwann hören die auf, wie alles im Leben irgendwann mal aufhört. Also gehen wir mal direkt mal rein. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprache, ich bin hier in Köln in der Südstadt im, wie nennt sich das, Café Sur?
Café Sur.
Das ist Spanisch, oder?
Süden heißt das. Ja. Ich habe auch, wie ich das hier aufgemacht habe, zum ersten Mal habe ich auch Sur automatisch. Ja, ja. Das Wort kannte ich noch aus dem französischen Unterricht. Das macht aber keinen Sinn. Kaffee unter.
Ja, ja.
Der Quatsch. Sur, das spanische Wort Sur ist Süden, heißt das.
Okay. Ja. Wir sind hier im Action und hoffen, wir haben jetzt nicht so viele Nebengeräusche. Bei mir ist Gerd Köster.
Ja, das Nebengeräusch.
Das Nebengeräusch.
Das Nebengeräusch.
Gerhard Wilhelm Köster.
Richtig.
Ja? Wie oft wirst du damit noch angesprochen?
Auch der Frank sagt das scherzhaber, Gerhard Wilhelm und so. Und ich nenne ihn dann Frank Günther. Eigentlich fast nicht. Willi, meine Frau nennt mich oft Willi.
Willi?
Willi, das ist mein Patenonkel, der zweite Name Wilhelm, okay. Ist der Vater von der Gabi. Ne?
Okay, und das, dann ist immer Gefahr im Anzug, oder
nee,
wie?
Nein. Nee, wenn Gefahr im Anzug ist, dann nennst du mich ja nicht beim Namen. Da wird es gefährlich. Nee, dann kommt einfach nur. Da geht es nur noch um Sachen, nicht mehr um Personen.
Okay. Aber du wohnst hier irgendwo um die Ecke, oder? Mhm. Also.
Südstadt. Ja, mich hat es irgendwann in die Südstadt. Ich habe hier meine Frau kennengelernt, die übrigens Berlinerin ist.
Berlinerin?
Gebürtig, ja. Die ist aber schon sehr, sehr lange in Köln. Seit ihrem fünften oder sechsten Lebensjahr sind die rübergezogen. Ich habe die kennengelernt, da hatte die eine Kneipe in der Südstadt. Und dann hat sich das irgendwann nach ein paar Jahren so ergeben, dass wir hier eine Wohnung gekriegt haben. Damals noch zu verträglichen Mieten. Und ich bin ja Nippeser gebürtig, ist ja eher im Norden Kölns. Und bin aber inzwischen, habe hier meine tiefe Wurzeln in der Südstadt. Ich bin eine Fädelsfreier, also das muss jetzt nicht, ich bin jetzt keiner, der sagt Südstadt und nichts anderes, aber so ein Fädel, also ich würde nicht in der Innenstadt wohnen, so Rudolfplatz oder so, nicht
aber
unbedingt.
Keine Sehnsucht nach, weiß nicht, Rhein oder mal weiter im Grünen oder
irgendwie sowas? Ja, das ist ja grün, ich habe den Volksgarten, der ist hier zu Fuß erreichbar in ein paar Minuten, andererseits geht ein bisschen schnell im Rhein, was soll ich in Köln, drei Kilometer. Ich habe das gerne, das Viertel. Natürlich, jetzt haben wir gerade den Müllabfuhr hier vor der Tür. Das ist auch
Fädel. Ja, das gehört dazu, ne?
Ja. Ich habe das immer sehr gemocht, damals in Nippes schon. Obwohl Nippes zu der Zeit, wo ich da aufgewachsen bin, sehr piefig war. Das hat sich schon ein bisschen geändert. Als Langhaariger hattest du es nicht so leicht. Das war schon noch ein anderes Nippes als heute. Aber auch das war ein Fädel. Und ich habe das immer gemacht, so Fädel. Mit der ganzen Köp, mit der Idiote, die da auch rumlaufen, mit der Jodelück und so, die Mischung. Und es hat sich natürlich in allen Vierteln, nicht nur in Köln, global, glaube ich, einiges verändert sich. Die Gentrifizierung schreitet voran. In manchen Orten was schneller, in Köln ist es ein bisschen langsamer, aber auch spürbar. Das ist nicht unbedingt schön, aber ich meine, was willst du machen? Das Leben verändert sich dauernd, auch die Mundart verändert sich dauernd. Da machst du nichts, aber manche Veränderungen sind gut, manche sind nicht so gut, manche sind nötig.
Aber egal wie gut man sie findet. Mundart hast du von zu Hause aus mitgebracht?
Ja, sag mal so, meine Mutter, die aus unterkranen Bäumen ist, die da aufgewachsen ist, das gibt es ja nicht mehr, das Viertel.
Ja.
Das war im Eigelstein, ist dann in den 70ern durch die Nord-Südfahrt quasi geschreddert worden. Und davor war das unter ein berüchtigtes Kölner Viertel, sehr proletarisch, sehr, sehr tief katholisch. Da ist meine Mom Opiwas. Und die wollte nicht, dass ich zu Hause Köln spreche. Also, für sie war der Umzug nach Nippes ein sozialer Aufstieg.
Ja.
Und sie war auch dann leicht angedünkelt mit diesem sozialen. Und die wollte, dass ich mal was Besseres und so weiter. Das war ja auch die Zeit, wo Leute wie ich, die aus, sag mal, einfachen kleinbürgerlichen Verhältnissen waren, die konnten plötzlich aufs Gymnasium. Das wäre 10 Jahre früher, in 50ern noch nicht möglich gewesen. Ne? Und das war für meine Mutter, war das ein enormer Aufstieg, der junge Arzt oder Anwalt. Ne? War für die klar.
Ja. Ne? Aber,
und die wollte nicht, dass ich zu Hause Kölsch spreche, obwohl sie aus unterkranen Bäumen, einem der kölschsten Viertel überhaupt.
Wie kommt eigentlich der Name zustande? Also ich kenne den Namen, aber so richtig verstanden.
Es gibt da eine Stadt, eine Straße, die so heißt.
Ja, klar, aber das ist ja so ein klingender Name. Irgendwas. Was sind denn Kranebäume? Also
Kran ist eine Kran.
Ja, ist klar.
Und Bäume. Also ich muss immer dran denken, wenn ich hier Krane sehe, wenn wieder was gebaut wird und so, und da stehen Bäume drunter, dann bin ich immer direkt bei meiner Mutter. Ja, aber das Erstaunliche ist, dass sie aus so einem wirklich tiefkölschen Viertel stammend nicht wollte, dass ich Kölsch spreche. Ja.
Aber das war doch die Zeit, so Ende der 50er, Anfang der 60er, wo man gesagt hat, also wenn man nur Mundart spricht, das ist einfach, das ist primitiv.
Ja, das war auch eigentlich der Grund und die Motivation. Ich habe halt immer nur gedacht, man darf und sollte nicht verleugnen, wo man herkommt, egal wo man ist. Man ist halt daher, das ist halt so. Ne? Und das zu verleugnen, finde ich immer so falsche.
Ja, aber hast du das auf der Straße gesprochen?
Ja, klar, ich habe es auf der Straße gelernt. Weil zu der Zeit waren meine ganzen Freunde, nicht alle, aber die meisten, die haben Kölsch gesprochen, schon von klein auf. Und da lernst du das natürlich. Das ist auch eigentlich die einzige. Meine Söhne können kein Kölsch.
Ne?
Die verstehen zwar jedes Wort und die sprechen auch manchmal, das klingt dann wie Konrad Beike. Den ich auch übrigens sehr schätze, aber den man natürlich anhört, dass es nicht seine Alltagssprache ist, ganz klar. Ne?
Ja.
Und das ist bei meinen Söhnen, weil die hatten keine Freunde, als diese Kleiner waren, die Kölsch gesprochen haben.
Also
nur so lernst du das eigentlich. Ne? Gossen rein.
Aber du hast sie nicht zweisprachig aufwachsen lassen. Du mit den
Girls, ich habe schon mit den Girls gesprochen auch. Ich wollte schon, dass die das verstehen.
Ja.
Aber wie gesagt, das lernst du, Girls lernst du auf der Straße, nicht in der Schule oder zu Hause. Ne?
Ja.
Sei denn, du bist in einer vielköpfigen Familie, wo nur, und du hältst dich da die meiste Zeit des Tages auf und da wird nur Girls gesprochen. Ich habe ja jetzt, war jetzt sehr erstaunlich, ich habe ja jetzt ein Theaterstück gespielt bei Karl Küpper, den Karnevalisten, Esoterik im Rheine, der noch der einzige Karnevalist war, der noch Widerstand gegen die Nazis in seinen Büttenreden, gegen große Widerstände, also er hat viel riskiert, sehr mutiger Mann. Und der wiederum, das wusste ich vorher auch nicht, der hat zu Hause ein akzentuiertes Hochdeutsch mit seinen Söhnen und mit seiner Frau gesprochen. Und in der Bütt war das eine Urkölsche, ganz klar. Also der war zweisprachig.
Ja.
Also dem hast du nicht angehört, dass er noch nicht mal ein Rheinländer war, geschweige denn Kölner. Also er hat wirklich höchstes Deutsch gesprochen mit seinen Söhnen. Das gibt's auch, selten, aber es gibt's.
Aber also es gibt ja so ein lange Zeit so ein Sprachforscher beim Landschaftsverband hier in Bonn, der Cornelis. Ich weiß nicht, ob du
das was sagst. Ja.
Der sagt ja auch, das ist ja eigentlich eine Leistung, wenn man beides kann. Ja? Wenn man blitzschnell umschalten kann. Ja? Wenn man, weiß ich nicht, beim Metzger, beim Bäcker, wenn man seine Leute trifft, hat man dann Kölsch spricht, Rheine spricht, Platt spricht und dann in einer anderen Situation genauso gut auf Hochdeutsch kann. Ne? Also das ist ja nichts, wofür man sich schämen sollte.
Nee.
Jetzt bist du quasi die Stimme der Kölner Südstadt, behaupte ich mal. Aber machst auf jeden Fall die Lieder und Texte in Kölsch. Aber du hast ja eigentlich Hochdeutsch angefangen mit Schröder Roadshow.
Ja, und zwischendurch auch nochmal mit Nox. Das war auch eine Band von 2003 bis 2008 gab es die. Die haben auch Hochdeutsch. Mhm. So angejatzte Chansons, auch ein bisschen Rock, Blues, aber ein bisschen jatzig auch, war ein bisschen andere. Das war auch Hochdeutsch. Ja.
Das heißt, mit Piano Has Been Drinking fing das quasi an mit Kölsch, oder?
Ja, vorher eigentlich schon versuchsweise. Frank und ich hatten schon mal das ein oder andere Krätzchen. Ja. Das war aber zu der Zeit noch unveröffentlicht, weil wir gedacht haben, Krätzchen sind ja diese Moritatengesang. Das ist eigentlich die einzig wirklich originär kölsche, das einzig originär kölsche Musikgenre. Das gibt es noch ähnlich in Bayern. Stanzel nennt man das, also eine volksmusikalische Art von Moritatengesang. Meistens zwei oder sogar vierstimmig, teilweise die vier Butze. Die Väter von den beiden Vätern, Hans Süper und Tommy Engel, dabei waren. Die haben das ja sehr kunstvoll, teilweise vierstimmig. Das war eine richtig gute Gesangs. Das waren die kölschen Comedian Harmonists, wenn man so will. Ne? Ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgehängt, aber die waren richtig gut. Ne? Und dieses Genre, dieses Krätzchen-Genre, da haben Frank und ich beide auch so eine Affinität zu gespüren. Da haben wir gesagt, wieso macht das keiner mehr? Das ist doch das einzig Originäre. All die andere Musik, die man im Karneval hört, das ist ja ein Gemisch aus Einflüssen, sei es Chicago Blues oder sei es Latin oder whatever, Country. Aber dieses einzig originär Kölsche, nämlich die Krätzchen, das macht kaum noch einer, oder? Das hörst du alle paar Jahre mal ein Lied. Ne? Und dann haben wir da, das war noch vor Piano, haben wir da erste Versuche, so in einem Studio, ein damaliger Freund von uns. Und dann kam Piano Has Been Drinking, ja, und dann kam die, wir haben ja die allerersten kleinen, ganz kleinen Konzerte, da haben wir das noch im Original gespielt, einfach so, weil es gab so ein Grüppchen in der Südstadt von Tom Waits-Fans, der war ja noch nicht so bekannt, wie er heute ist, ne, zu der Zeit.
Ach, zu dem Zeitpunkt?
Manche haben Tom Waits erst durch uns kennengelernt.
Yeah, okay.
Also, da ging das andersrum. Ne? Und dann kam irgendwann die Idee, sag mal, willst du nicht mal versuchen, das zu übersetzen? Oh, ich war zu der Zeit noch nicht so weit als Texter. Ne? Ich war erst so Learning by Doing und noch so mehr oder weniger in der Anfangsphase. Ich dachte, boah, das ist eine Aufgabe jetzt. Und dann habe ich aber direkt gedacht, wenn, dann nur Kölsch. Weil der Waits hat ja auch so eine zumindest, wir reden ja jetzt von den etwas älteren Sachen von Waits. Ne? Aber auch schon Downtown Train war ja auch in der Phase, wo er schon soundmäßig andere Sachen ausprobiert hat. Und der hat ja auch eine sehr wortreiche Sprache, aber er bedient sich auch der Straßensprache, hat er immer getan. Ne? Da kommen immer auch so Flotten, die so richtig straßenenglisch sind. Ne? Und da habe ich gedacht, das geht eigentlich nur, das kann ich mir nur mit Kölsch vorstellen. Also da ist er am, sagen wir mal, am nächsten dran, finde ich, ne? Vom Sound her. Das ist schwer zu erklären, aber die Sprache ist ja auch Sound. Ist nicht nur Bedeutung, sondern auch Sound, Klang. Und deswegen bin ich auch so Mundart-Freund. Also nicht nur, was Kölsch angeht, überhaupt Mundart. Weil da, man hört da am meisten. Wenn die Leute Mundart sprechen, sind sie am meisten sie selbst.
Ja, also was ich gedacht habe, als ich eure Lieder gehört habe, dachte ich, das charakterisiert Kölsch, Kneipp, Leben und so 1A. So, und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu gucken, wie waren denn die Originaltexte. Und dann habe ich festgestellt, das ist ja ziemlich nah dran.
Manche ja, manche aber auch, sind drei, vier Sachen sind frei übersetzt.
Ja. Aber generell war ich total überrascht, wie nah das teilweise dran war und anderer Kontinent, aber im Prinzip in der Sprache, also jetzt in dem Kölsch, ist das einfach, also charakterisiert das einfach hier Köln.
Ja, das war ja auch in der Phase von Tom Waits, aus der die meisten Songs sind, die wir gerade gespielt haben. Das war ja auch eine Phase, wo der auch viel die Nächte, also wo der viel durch die um die Häuser gezogen ist. Ne? Und das war damals schon vergleichbar mit dem, was wir auch gemacht haben. Wir waren ja auf unterwegs, entweder auf on the road oder zu Hause. Und zu Hause ging es auch irgendwie, das war die Zeit halt, da ging es auch recht flott zur Sache. Und aus der Zeit von Tom Waits ist das ja. Der hat ja dann irgendwann auch sein Leben etwas geändert, ändern müssen. Und deswegen passt das auch.
Ich habe das so verstanden, als wäre das nur ein Image, diese...
Ja, das Image, nee, das war nicht der Grundgedanke. Image, das kam dann automatisch irgendwie, ne, durch die Inhalte und durch die bestimmte Lebensart, die da über die berichtet wurde, ne, da entstand das Image. Aber das war nicht so, dass man gesagt hat, wie kreieren wir jetzt ein Image? Das ging einfach, welcher Text ist das, wovon erzählt er, wie kann man das übersetzen? Und dann hat man das übersetzt.
So, nee, ich meinte jetzt gerade, das war missverständlich, ich meinte Tom Waits, dass er so eine, weiß ich nicht, Säuferstimme hat.
Ja, der hat das natürlich dann gepflegt, wo er gemerkt hat, die Leute erwachten das ja dann auch irgendwann. Genau. Ab einem gewissen Punkt erwachten die Leute ja, dass du da halb besoffen auf der Bühne kommst oder so. Ne? Ja. Um mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Ne? Und das hat er natürlich auch jahrelang bedient. Und irgendwann war er aber auch seine eigene Karikatur ein bisschen geworden. Ne? So oft so. Ne? Und dann hat er einen Schnitt gemacht. Er hat auch seine Frau kennengelernt, Catherine Brennan, übers Theater. Und die hat ihm ein paar andere Sachen gezeigt und war immer, und dann hat er wirklich radikal in eine andere Richtung gegangen.
Aber nochmal gerade zu den Krätzchen. Das heißt, das klingt so ein bisschen akademisch, dass du sagst, also wir haben festgestellt, also sagen wir, die Bayern haben ihre Jodler, aber was ist jetzt eigentlich noch originär Kölsch? Ja. Und das sind die Krätzchen und das machen wir jetzt mal. Oder war da auch eine Begeisterung?
Ja, die war zuerst da, die Begeisterung. Wir haben so alte Sachen gehört, das weiß ich, die Walberberger Feuerwehr zum Beispiel. Das spielen wir ja auch vereinzelt noch ab und zu heute. Ne? Und da haben wir Spaß dran gehabt. Wir haben gesagt, wieso macht das keiner mehr? Ne? Das ist doch scheiße. Wieso? Dann lassen wir mal versuchen, ob wir da was Eigenes hinkriegen. Und das auch thematisch, das ist immer Walberberger Feuerwehr ist von damals. Ne? Ja. Gibt es da noch so ein paar andere Sachen. Und warum das auch thematisch nicht aktualisiert bleibt. Ne? Und dann habe ich gesagt, komm, dann versuchen wir das mal. Und dann hat es ja auch ein Album gegeben, natürlich dreckige Krätzchen. Ne? Und das war eigentlich noch vor der Pianozeit. Ja.
Und jetzt hast du eben gesagt, da warst du noch nicht so textlich versiert oder so. Sagen wir, wenn ich das sagen müsste, würde ich sagen, das sind teilweise geniale Wendungen. Ja?
Also, über die Waits-Geschichte bin ich, sag mal, zum Texter geworden. Oder da ist eine Tür aufgegangen. Aber davor war das noch, ich habe schon versucht, da waren auch durchaus hier und da brauchbare Bruchstücke, sage ich jetzt mal, dabei. Aber ich war noch nicht im Text. Und durch diese Beschäftigung mit den Waits-Sachen, weil ich ja auch große Ehrfurcht hatte für Waits, wenn du das verkackst, das, weißt du, ne? Das war schon auch, habe ich gesagt, darf ich das?
Ja, aber ihr habt doch eigentlich quasi als Partyband oder auf einer Fete mal
das. Ja, auf so einem kleinen Festival haben wir das mal gespielt. Und es lief in der Kneipe, die ich eben erwähnt habe, die meine Frau hatte, mit einem Kompagnon. Da lief das eine Zeit lang, lief Innocent When You Dream als Hausmeister.
Ja, okay.
Und irgendwann sagen die Leute das mit. Ja. Bevor sie ihren Deckel bezahlt oder auch nicht bezahlt haben. Und dann kam er, wie soll man nicht mal einen Abend machen mit ein paar Waits-Songs. Aber da ging es, das war nicht von Anfang an geplant, das zu übersetzen.
Ja. Das war dann erstmal in Englisch, ne?
Ja, ja.
Der Podcast, den wir haben, heißt So geht Rheinisch. Da wäre meine Frage, wie geht denn Rheinisch eigentlich?
Also ich bin nicht derjenige, der rumläuft und sagt, das ist doch kein richtiges Kölsch. Ich kann dir aber mal eine Anekdote erzählen. Wir hatten mal ein Album, das hieß Hier Dresse, Baby, 2007 oder so. So, und dann laufe ich durch die Merowinger auf mein Bütchen, mein damaliges Bütchen an und mir kommt eine Frau entgegen, wo ich denke, die ist nicht von hier. Die war in einem Pelzmantel, eine kleine ältere Dame, 70, weiß ich, frisch blond onduliert. Hatte auch sehr, sehr zarte Leder, schwarze Lederhandschuhe an, denke ich, hat die sich verlaufen? Die will doch bestimmt nach Marienburg. Die ging auch von der anderen Seite auf das Bötchen. Und wir hielt zufällig vor der Tür, die musste auch in das Bötchen, vor der Tür und sagt, und erkannte mich. Und sagt, okay. Ihr seht doch der Herr Köster, oder? Sag ich, ja. Ich habe schon gedacht, jetzt bin ich gespannt, was jetzt gut. Sagt,
ihr habt doch ein Album gemacht, das heißt Your Dresse, Baby.
Sag ich, ja. Ich war erstaunt, dass die das kannte, ne?
Ja, die haben das falsche geschrieben in der Zeitung. Ich sage, wieso? Ja, die haben da mit I geschrieben, Idrisse. Ich sage, ja, so haben wir das auch. Ja, dann wird doch mit E geschrieben.
So, und dann kam eine wirklich empathische 10-minütige Vortrag von ihr. Die hat sich richtig abgereicht. Das ihrer Meinung nach falsche geschrieben war. Ne? Das Wort Idrisse. Wir reden hier nicht von irgendwas Intellektuellem, sondern über die Schreibweise des Wortes Jedrisse hat die sich echauffiert ohne Ende. Die war auch nicht zu beruhigen. Da hat mir das falsch geschrieben, mit I statt mit E. Und es gibt einige, die meinen, das darf nur so, oder es darf zum Beispiel keiner Leve sagen, sondern es muss Live heißen. Und ich sage, das ist mit dem Blackfish, mit Kleve am Leve. Da ist das falsch, oder was? Manche glauben zu wissen so und nicht anders. Und ich habe sehr oft beide Versionen auf der Straße gehört und denke, ja, das gibt es beides. Und deswegen bin ich nicht der Wie geht reinig, das weiß ich nicht.
Ja gut, darauf wollte ich eigentlich gar nicht direkt hinaus. Also das hört man ja immer wieder bei so alten Mundartsprechern, dass sie meinen, sie wissen genau, wie es geschrieben wird, aber das ist ja eigentlich eine gesprochene Sprache.
Ja, eben.
Ja? Ja, genau. Und je nachdem, wo man ist, ob in Walberberg oder in Kölle oder in Bonn, ist es ein Riesenunterschied.
Ja, das war sogar früher mal, so wie ich noch jung war, da konnte man meistens hören, aus welchem Stadtteil derjenige kam. Das ist inzwischen immer, der hat sich vermischt und so, da gibt es noch einzelne Eingeborene, den hört man noch an, dass sie aus Zollstock sind. Aber das ist nicht mehr so, wie das mal war. Ja, aber wie geht rein? Es hat immer, es ist so eine Art, es hat was Volksdiplomatisches.
Was, wieso diplomatisch?
Ja, weil der Kölner durchaus manchmal konfliktscheu ist und will irgendwie gucken, dass die Sachen sich selber zurecht bügeln. Er will da ein bisschen Harmonie schaffen mit einer manchmal fragwürdigen Diplomatie. Aber sagen wir mal, der grundsätzliche Ansatz dieses Spirit ist nicht so ganz verkehrt.
Level und Level also.
Zum Beispiel, ja.
Was ist denn das Besondere am Kölsch oder am Dialekt? Kann der irgendwas, was Hochdeutsch nicht kann?
Ich kenne das ja nur vom Singen her zum Beispiel. Oder vom Singen her, der Grund, warum ich seit vielen Jahren konsequent Kölsch singe, ist, weil es mir am organischsten vorkommt. Also beim Singen. Ich habe ja auch schon Englisch gesungen. Bei Englisch ist immer das Problem, man will dann so klingen wie ein Native Speaker, der man ja nicht ist. Und das ist immer so eine Art von kleiner Betrug. Ne? Man will den unvoreingenommenen Hörer dem den Eindruck vermitteln, dass man ein Native Speaker ist. Ja. Und das ist man aber nicht. Oder dann, sonst müsste man es mit deutschem Akzent singen, damit klar ist, aha, der ist nicht aus England oder USA oder Australien. Aber mit deutschem Akzent ist nicht schön.
Ist auch nicht schön, nee.
Und Hochdeutsch ist eine tolle Sprache. Ist sehr, sehr vielschichtig, kann man da Dinge ausdrücken, literarisch. Gesanglich ist es, fühlt sich Kölsch einfach besser an. Man kann die Vokale etwas mehr dehnen, ohne dass es gleich so artifiziell klingt. Wenn man das auf Hochdeutsch macht, klingt das immer so ein bisschen in meinen Ohren.
Ja.
Ne? Und fühlt sich einfach am besten an.
Also wenn du in der Kneipe sitzt, mit Frank Kocka meinetwegen, sprecht ihr da Kölsch? Oder?
Ja, meistens. Es kommt auch schon mal vor, dass man aus irgendeinem Grund mal was auf Hochdeutsch oder Knubbelhochdeutsch sage aber meistens Kölsch. Ich rede auch mit meiner Frau inzwischen fast nur noch Kölsch. Ja. Sie versteht das und ich...
Und kann die das auch?
Spreche nicht. Ne? Nee. Ab und zu kommt mal so ein Halbsatz. Das ist immer schön.
wo wir gerade nochmal Hocker gesagt haben. Also ich meine, du hast ja in verschiedenen Besetzungen gespielt, aber der Frank Hocker war ja eigentlich immer mit dabei.
Der, ne, kam immer dazu, ja.
Das ist, man hat den Eindruck, das ist eine tiefe Freundschaft.
Als Silber, ja, wir sind ja schon seit jetzt nächstes Jahr.
Silberhochzeit hatte der auch mal eine Platte.
Ja, das ist schon lange. Wir sind jetzt, wären jetzt nächstes Jahr, hätten wir 45-jähriges Bühnenjubiläum. Okay. Ja. Werden wir aber nicht explizit feiern. Ja, das hat sich so ergeben, weil der Frank und ich, wir haben eine recht große Schnittmenge an gemeinsamen musikalischen Vorlieben. Wir teilen auch unsere Bewunderung für bestimmte Humoristen, deutsche Humoristen oder kölsche Humoristen, beispielsweise Polt, Gernhardt, Titanic, die Jungs, Robert Gernhardt, F.K. Wächter und so, die neue Frankfurter Schule. Oder auch Josef Hader. So, ne?
Karl Valentin auch?
Ja, auch, ja klar. Das war natürlich ein bisschen vor der Zeit, den haben wir ja nicht mehr richtig, also 1:1 mitgekriegt, ne? Aber man hat ja viele Überlieferungen. Klar, das war auch einer der. Ja, und wenn immer Leute sagen, Deutschen haben keinen Humor, kann ich nur sagen, ja, da hat er den falschen Deutschen zugehört. Gibt schon. Klar sind die Deutschen auch ein bisschen preußisch geblieben, ne? Oder viele. Das ist auch ein Grund, was ich am Rheinland oder an Köln schätze. Das ist doch erfrischend unpreußisch. Obwohl man ja auch nicht undankbar sein darf. Die Preußen haben ja auch ein klein bisschen, sagen wir mal, dafür gesorgt, dass Köln nicht mehr ganz so dreckig ist. Da haben sie ja schon ihren Anteil.
Den Dom fertig geballt.
Ja, ja, fertig wird er ja nicht.
Ja, ja, das stimmt.
Da kann man mal sehen, dass die Preußen da auch nicht immer, ne, fertig kriegt den keiner.
Aber Hocker ist quasi eine lebenslange Beziehung. So gut
es sieht so aus, ja. Das ist ja schon eigentlich ein Leben, was wir, also ein Bühnenleben zumindest. Ja. Privat sehen wir uns so oft nicht mehr. Ja. Ne? Wir waren aber auch schon zusammen in Urlaub. Und, ja, wenn man sich so oft beruflich sehen muss, dann muss man den auch noch privat. Der wohnt ja in Nippes, der wohnt ja quasi in meiner Heimat. Okay. Ja.
Das ist ja Besseres.
Nippes ist ja nicht besser als die Südstadt. Nippes war damals besser als Unterkranenburg.
Ah, okay, so, also, okay, da habe ich
das war der, das war der soziale, der kleine soziale Aufstieg. Okay. Meine Eltern waren ja keine armen Leute, aber einfache, kleinbürgerliche Leute. Ne? Und weil ich immer bei der, also heute, es gab natürlich auch viel Konflikte zu der Zeit, ist ja klar, das waren ja. Ich bin kein 68er, da war ich 11, 68, da war ich, aber dann, das kam ja auch ein bisschen mit Verzögerung an und man hat sich schon gefetzt mit dem Vater und so über politische Dinge und über lange Haare und Musik und so. Und ja, aber was Musik zum Beispiel leisten kann, mein Alter hat lange Jahre dann völlig abgelehnt, was ich so gehört habe, ne? Beatles, Stones und so weiter, Who Kings und das Ganze. Konnte der überhaupt nicht sagen, das ist keine Musik, das war nur noch Rhythmus, keine Melodie. Und dann kam Honky Tonk Women. Und ich hatte die Single, damals hat man ja noch Singles gekauft. Ich legte die nochmal auf und plötzlich klopfte es an der Tür. Ne? Und ich dachte, ach, jetzt muss ich wieder leiser machen. Ja. Ne? Nee, der Alte kam rein und sagte, was hörst du da? Ich sagte, das ist die neue Single von den Stones. Mach das nochmal. Ich denke, was ist denn mit dem los? Ja. Ich mach das nochmal, da kommt dieses das Riff. Und da fing er an zu lächeln, wie er das Riff hört. Ja. Okay. Und plötzlich war irgendwas anders.
Ganz und das hat dann
dieses Riff.
Also das heißt,
ja, er hat dann mal anders hingehört, sagen wir mal so. Oder er hat zumindest mal ein kleines Türchen hatte sich geöffnet für diese Musik. Ne? Und da hat er ein bisschen angefangen, so leichtes Verständnis dafür aufzubringen. Durch dieses Riff. Ne? Das war schon Magic irgendwie. Ja. Das war schon sehr verknorrt vorher. Ne? Ja. Da konntest du gar nicht mitkommen. Wer hat auch gesagt, der Beat Club lief ja da, damals. Ja. Und da war der schon manche richtig lang. Ich sagte, wenn du immer so siehst wie die, da, dann fliegst du raus. Ne?
Und wie war's?
Und ein paar Jahre später, zwei Jahre später sah ich so aus und bin nicht rausgeflogen.
Aber also du hast ja Abi gemacht dann, ne?
Ja, ja.
Und quasi als Erster in der Familie, oder?
Ja, ich war ja auch der Einzige. Also, ich, sag mal, gut, gab die Gabi noch, das war eine Cousine von mir, ne, Gabi Köster, und die war mit dieser Bayer jünger als ich. Und ich war auch im Block der Erste, weil ich halt der Älteste war. Ja. Deswegen war das natürlich für meine Mutter ein Großevent, weil die wirklich gedacht hat, der Junge wird Arzt.
Ja, und das wäre jetzt meine Frage gewesen. Arzt und Rechtsanwalt hat aber nicht geklappt.
Das hat nicht geklappt, das hatte ich nie vor. Ich glaube, das hätte auch nicht geklappt. Wobei Jurismus, der hätte mich schon ein bisschen interessiert. Medizin, da muss man schon ein bisschen sonderbegabter sein, als ich das bin. Für so was. Ich von Anfang an, das war, stand nie auf der Agenda. Ne?
Okay.
Und meine Eltern haben das auch nicht begriffen damals, dass ich das vorhatte mit... eventuell damit Musik, die konnten sich das nicht vorstellen, dass man damit einen Lebensunterhalt bestreiten kann. War für die nicht denkbar. Das war abstrakt, völlig abstrakt. Auch das zum Beispiel, was jetzt in so einer Südstadt oder inzwischen sowieso durchaus gang und gäbe ist, dass irgendein Promi in der Ecke rumwohnt oder so, ne? Oder zumindest da eine Wohnung hat, wo er sich ab und zu macht. Das war damals für meine Eltern in dem völlig undenkbar, dass jemand, dass man jemanden auf der Straße trifft, der im Fernsehen ist.
Ja.
Der im Fernsehen, das war für die nicht vorstellbar.
Ja.
Das war ein anderer Wesen, ein anderer Planet. Das, ja.
Ab wann warst du dann Berufsmusiker?
Ach, Berufsmusiker bin ich ja nie geworden. Ich spiele kein Instrument und habe das auch nicht von der Peak auf Learning by Doing. Ja, wann? Ich war erst, habe Zivildienst gemacht, habe 2 Jahre im Altersheim in Rieder Heimstätte gearbeitet, habe da auch Pfleger gelernt, Altenpfleger. Und war auch bei den Nervösen, wie man sie damals und ich glaube auch im internen Anstaltsjargon immer noch nennt, die Nervösen, also Psychiatrie.
Ja.
Was ich übrigens nicht despektierlich finde, die Nervöse zu nennen, finde ich sogar finde ich eigentlich nett. Und dann kam das Angebot von Schröder Rothschild, weil der Sänger damals, der Uli Hund, ausfiel. Der hatte eine Nierenentzündung, er konnte nicht und die hatten eine Tour. Und wenn sie die nicht gespielt hätten, wäre die Band tot, also pleite gewesen. Und wir kannten uns so ein bisschen und die wussten auch, wir hatten ja schon eine Band in Nippes, die aber noch weit davon entfernt war irgendwie. Und aber die wussten natürlich, und dann haben die mich in ihrer Verzweiflung haben sie mich gefragt, ob ich einspringen könnte. Und ich, und zwar 3 Tage vor dem ersten Gig.
Mhm.
Und ich habe gedacht, ich hatte dann noch eine Nullbühnenerfahrung, ein ganz kleines bisschen von der anderen Band. Und habe gedacht, naja, wenn du das jetzt nicht zumindest versuchst, dann brauchst du gar nicht erst weiterdenken in die Richtung. Und dann habe ich das 3 Tage, 3 Nächte die Texte gelernt und geprobt mit denen und plötzlich war ich auf Tour.
Ja.
So eine 4-wöchige Tour, jeden Tag irgendwo. Drehleier in München, 2x4 Tage, so ein kleines Kleinkurs.
Das war dann deutschlandweit?
Schröder hat schon von Flensburg bis Berchtesgaden flächendeckend gespielt. Mehr im Süden Schwerpunkte, weil da mehr Auftrittsmöglichkeiten gab. In Baden-Württemberg und Bayern gab es deutlich mehr. Weil es da in jedem kleinen Kaff auch in ländlichen Bereichen, da gab es immer irgendein kleines Festival oder es gab einen kleinen Club, sonst hätten die das da nicht ausgehalten. Ja. Das war da 80% CSU zu der Zeit. So, ne? Und da gab es immer ein paar Leute, die haben dann, um zu überleben, um auch ihre geistige Gesundheit zu erhalten, haben dann irgendeinen kleinen Club aufgemacht, wo du spielen konntest. Ne? Oder ein Festival, kleines, auch semi-professionell alles. Ne? Aber da haben wir viel gespielt zu der Zeit. Da waren deutlich mehr Auftrittsmöglichkeiten als in Norddeutschland.
Okay. Mhm. Ihr wart ja quasi die kölsche Antwort auf Tonstein und Scherben?
Ja, kölsch waren wir ja nicht.
Nee,
ja.
Aber die Köln.
Aus Köln, die meisten waren aus Köln. Ja, auf Tonstein und Scherben. Ja, aber wir haben, das war schon anarchischer als Tonstein und Scherben, also von der Bühnenshow her.
Ja.
Wir haben, es gab mehr zu lachen bei uns auch. Ja. Wir haben uns auch selber reichlich auf die Schippe genommen und haben Parodien gemacht und Sprüche und so. Scherben waren ja schon ein bisschen ernster, sagen wir mal. Ne? Aber ich meine das nicht negativ, aber die waren schon anders. Ja, von der, sagen wir mal, wir hatten eine große Schnittmenge im Publikum zu der Zeit, wir reden Ende der 70er jetzt, Anfang 80. Ne? da gab es schon große Deis-Publikums. Das war so diese diffuse Szene von, was weiß ich, Hausbesetzern, Ökos, Körnerfressern, Punks, Spontis. Das war eine ganz diffuse, aus der sich dann die Grünen irgendwann mehr oder weniger rauskristallisiert haben. Und damals wusste man noch nicht, was passieren wird. Man kriegte nur mit, da sind doch eine Reihe Leute, eine ganze Menge Leute, die irgendwas ändern wollen. Mhm. Ne? Die zum Beispiel die ganzen Immobilienspekulationen und so weiter, die da ein bisschen gegen angehen. Ne? Und so in der Szene war Schröder, und das hat man mit den Scherben auch gemeinsam gehabt. Und Scherben, und ich meine, zu der Zeit, wie die Scherben gab und auch Schröder, da gab es ja so viele deutschsprachige Rockmusik im weitesten Sinne, gab es ja noch nicht. Ne? Der klassische Mainstream-Rock-Act war Udo Lindenberg zu der Zeit, ne? Den gab es schon.
Du hast eben gesagt, kein Musiker, weil ich spiele kein Instrument.
Ja, also, das
hast,
ist
du, hast du denn mal angefangen?
Ja, ich spiele ADE zu Hause, zum Singen üben begleite ich mir ein bisschen.
Okay,
immer mehr nicht und kam hier auch beim Parkour. War immer zu... In der Hinsicht war ich faul und ungeduldig. Ich habe das würde ich auch, wenn ich noch mal anfangen müsste, würde ich das ändern. Ja. Ich ein Instrument lernen, ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt nicht so.
Und jetzt ist
aber ich habe mit der Stimme einiges gemacht.
Ja. Ja? Jetzt ist es zu spät?
Ja, ich weiß nicht.
Jetzt du musst noch nicht drüber sprechen.
Jetzt gucke.
Ist
man soll ja immer sagen, nee, das ist nicht so bursch. Das ist ja nicht so bursch. Aber man weiß ja nie, was noch geht. Ne?
Und mit der Stimme, ich meine, da bist du ja inzwischen nicht nur gesanglich, sondern Hörbücher.
Ja, das ist ja schon sehr lange das zweite Standbein. Ich bin von Anfang an bei der Litkolon dabei gewesen. Der Werner Köhler, das ist einer der drei Jungs, die die Litkolon ins Leben gerufen haben. Der war früher Geschäftsführer bei der Meyerschen Buchhandlung Neumarkt. Und der hat mich ermutigt. Da gab es mal so eine Benefiz-Lesereihe, ne, wo Prominente jetzt ein bisschen unabhängig von der rein leserischen Qualität einfach eine Benefiz-Reihe, Lesereihe in der Meyerschen damals. Und da habe ich auch dann teilgenommen. Und er sagte, hey, du kannst das, mach das doch. Ich sage, komm, da gibt es auch bessere Sprecher, Schauspieler. Nee, mach das. Und er hat mich da so ein bisschen ermutigt zu. Ja. Und das ist schon sehr lange das zweite Standbein. Ich mache ja auch Live-Lesungen. Verschiedenste. Und das ist. Wenn man kein Instrument kann und nur die Stimme hat, muss man halt auf der Stimme.
Muss man die pflegen, ne? Ich komme nochmal so ein bisschen zum Rheinischen oder zum Kölschen zurück. Hast du ein Lieblingswort, Lieblingsbegriff oder
Funz.
Sowas? Funz.
Ja.
Ja?
Ja.
Weil?
Das klingt Four-Letter-Word. Da käme ja ein Piepser jetzt wahrscheinlich, wenn es Radio wäre. Ne?
Ja.
Und ich mag einfach den Klang. Das war das erste Graffito, was ich gesehen habe in Nippes damals. An so einer Säule, da wurden ja mit Kreide noch geschrieben. Da stand ganz hoch schon Funz. Ich wusste nicht, was das ist. Ne? Und habe da nur in einer merkwürdigen Ehrfurcht davor gestanden. Hab, Funz, das klingt gut. Was macht das wohl sein? Funz. Dann habe ich einen Kumpel gefragt, der war schon, da war ich, weiß ich, 11 oder 12. Ja. Und dann habe ich einen Kumpel gefragt, der war schon 2, 3 Jahre älter. Und der hat sich kaputt gelacht, dass ich nicht wusste, was das heißt. Ja. Er wusste das natürlich schon. Und dann habe ich erstmal mich nicht mehr getraut zu fragen, weil ich wollte nicht ausgelacht werden dauernd.
Ne? Achso, der hat nicht. Der weiß das nicht.
Und dann habe ich es dann kurz darauf dann doch erfahren und da habe ich gedacht, das ist irgendwie ein wichtiges Wort.
Ja. Kann man immer einsetzen.
Kann man einsetzen, habe ich ja auch schon gemacht.
Gibt es eine Redensart, eine Kölsche, die dich durchs Leben begleitet? Irgendwie?
Ja, jede Jäger ist anders.
Jede Jäger ist anders?
Das ist so eine der... das steht ja auch, gibt ja das Kölner Grundgesetz, die 11, da ist ja manchmal auch ein bisschen, es hat noch immer Joti, ja, da halte ich nicht so viel vor, aber jede Jäger ist anders, hat sich immer bestätigt. Sollte man auch immer beherzigen, ne? Man sollte hat bis zur jeweiligen Toleranzgrenze auch das auch immer so leben, dass jede Ecke anders ist.
Ne? Ist denn Köln dafür besonders prädestiniert?
Also das, ich guck mal, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich habe ja die allermeiste Zeit meines Lebens in Köln gelebt und kann deswegen nicht wirklich kompetente Vergleiche ziehen. Ich kann nur sagen, was so manche Kollegen, Musikerkollegen oder auch andere Kollegen, die woanders gelebt haben und dann mal 2-3 Jahre in Köln waren, was die gesagt haben, die das besser beurteilen können, was den Vergleich angeht. Und die haben gesagt, Köln ist schon, man kriegt hier gut Kontakt und das ist auch, man kann hier relativ in verschiedensten Szenen kann man irgendwie was machen. Köln ist schon recht offen. Also das ist jetzt Zitat. Ne? Ja. Habe ich aber mehrfach gehört von verschiedenen Leuten. Offenbar ist da was dran.
Ja. Wieso ist denn in Köln der Lokalpatriotismus so ausgeprägt?
Ja, das frage ich mich auch. Also ich habe mich immer gefragt, mir geht das auch ein bisschen am Sack, dieses ständige heimatbesoffene Selbstbeweihräuchern. Das nervt mich, muss ich sagen. Hat mich immer genervt, speziell im Karneval. Es ist ja schön, dass hier viel gesungen wird und dass man seine Stadt liebt. Das habe ich überhaupt nichts gegen. Ich liebe Köln auch. Ich bin Kölner und das ist halt so. Und bin auch gar nicht unglücklich darüber. Das hätte viel, viel schlimmer kommen können.
Nämlich,
boah, aber man muss doch nicht in jeder... man muss doch nicht in jeder dritten Zeile, wenn man Kölsch singt, in jeder dritten Zeile auch noch kundtun, dass man aus Köln ist. Das hört man doch. Das hört doch jeder. Ja. Also diese Selbstbeweihräucherung, da habe ich mich immer versucht, obwohl ich ja selber auch Kölsch singe, aber da wollte ich mich immer ein bisschen von distanziert.
Ja, ich meine, weil viele Kölner ja sagen, die schönste Stadt der Welt oder ja. Da suche ich immer noch mal.
Ich auch. Also schönste Stadt der Welt ist es ganz sicher nicht, aber es ist eine lebenswerte Stadt. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ja.
Gibt es ein rheinisches oder kölsches Lieblingsgericht jetzt so?
Ja, rheinisch, also das, ja, so Sauerbraten vom Pferd.
Gibt es jetzt hier noch richtig vom Pferd?
Ja, es gibt keine Pferdemetzgerei mehr, also mir ist jedenfalls nicht bekannt. Vielleicht bin ich nicht ganz auf dem allerneuesten Stand. Aber wir haben hier Donnerstag und Klotischplatz einen Markt und da kommt der Pferdemetzger. Ah, okay. Ross Schlachterei Nussbaum kommt da.
Der aus Neukirch?
Nee, aus Rheinbach.
Ja, das ist Rheinbach.
Also, na, ja, ja.
Das ist,
der macht ja eine richtige Köln-Tour. Der ist Dienstags um Sudermannsplatz. Yeah. Der ist mittwochs, der ist mittwochs in Riel, Donnerstags hey, Freitags in Freschen und Samstags in Bickendorf.
Ach.
Ja, ja. Hier auf den jeweiligen Märkten.
Ja.
Und da sind wir, wenn wir Zeit haben, mit ein paar Kumpels Würstchen essen um 11 und ein bisschen was kaufen. Und ich mache ab öfter schon Heiligabend Sauerbraten vom Pferd. Kann ich ganz gut, bin kein großer Koch, aber das kann ich sehr gut. Sauerbraten vom Pferd ist klasse. Das ist auch, es hat ein Gericht, was man nicht so oft essen kann. Aber
ja,
so
vor allem im Winter. Ne? Ja.
Im Winter ist das großartig.
Gibt es ein Lieblingslied?
Ein Besuch im Zoo.
Weil?
Ja, weil das ist. weil das so einfach, so blöd und so. Also blöd in wie soll man sagen? Einfach, aber weise ist.
Und
wegen dem letzten Wort in dem Lied. Däh.
Däh.
Wenn die ganze Schluss der Küste bitte ab, das sind so viel, was sind das viel? Und die dunder ganze Tag nur rumhüppe. Und mit deinem Mät jeder, was er will. Der.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Das ist aber nur in der Originalversion von Horst Möss. Es gibt auch eine Version von Milovic, da fehlt das der. Deswegen ist sie für mich uninteressant, diese
meine
Version.
Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich mal in Rente bin, dann schiebst du mich mit dem Rollstuhl von Affenfels und da von Pavianfelsen und dann bleibe ich da den ganzen Tag, holst mich abends wieder ab.
Der.
Genau. Ja.
Ja, und da muss man auch nennen, in unserem Fädel. Das hat auch für mich, weil das war wirklich, das war ja ein Lied aus dem, sagen wir mal, aus damaliger Sicht bürgerlichen Lager. Mhm. Ne? War aus dem, gut, die Blackfirs waren ja auch Rebellen irgendwie, wegen auch lange Haare, Blackfirs. Aber das Lied selber ist ja eher aus dem Karneval und so. Aber das war immer parallel. Ich habe ja damals schon auch viel Miles Davis gehört, ohne es zu kapieren. Aber das hat mich immer fasziniert. Zappa und so die wüsten Sachen halt, Led Zeppelin und Deep Purple, was das alles so gab. Und das Fädel lief immer parallel. Nebenher.
Das ging immer. Warum geht das?
Ja, weil das Fädel, das war Herz. So, das ist, man könnte jetzt, wenn man streng das analysiert, könnte man auch sagen, das ist Sozialkitsch. Ja, aber das ist mir scheißegal, weil das ist einfach, trifft einen und das weckt ein Gefühl wach, was da ist.
Und das hat sich auch nicht abgenutzt.
Nee.
Nee?
Nee.
Also, du sagst, du sprichst Tief Kölsch, habe ich irgendwo gelesen. Ne?
Ja, ich habe ein Leseprogramm, das heißt Tief Kölsches und Hochdeutsches. Yeah. Wenn man sagt Hochdeutsch, dann muss man mir vorstellen, Tief Kölsches und Hochdeutsch. Naja, es gibt ja verschiedene Kölschs. Es gibt ja zum Beispiel das, was die Literaten im Karneval, die wollen das ja sauber machen, das Kölsch.
Yeah.
Na, die haben ja auch zum Beispiel den Blackfuss mal nahegelegt, die hatten mal ein Lied, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das war auch ein harmloses Liedchen, da kam das Wort Krat für.
Ja.
Ne, das Wort cool. Krat. Na, Assi heißt das.
Ja.
Ne, Paul, Krat, Krat. Und das sollte man doch nicht im Kampf. Und da habe ich gedacht, sag mal, und das sind die, die von sich behaupten, sie würden Brauchtum pflegen. Weil zu Kölsch, wie zu jeder anderen Mundart auch, gehört auch ein bisschen das Vulgäre. Man darf da nicht übertreiben, aber da gehört auch ein bisschen Rustikalität zu. Das ist ein Teil der Mundart, immer gewesen. Und wenn man das wegkastrieren will, dann hat man die Mundart beschädigt. Das habe ich immer so gesehen. Ne? Deswegen Tief Kölsch. Ne? Es gibt ja auch Kölner, die sprechen zwar Kölsch, aber die betonen in jedem Satz, und du hörst es doch an der Aussprache, dass die jetzt meines Erachtens jetzt Besseres. Das ist auch Kölsch, aber das ist kein richtig Kölsch. Weißt du? In meinen Ohren jedenfalls nicht.
Hat aber nur einen Klang zu tun.
Ja, ne? Ja.
Jetzt waren wir zwischendurch mal bei den Texten, dass du dich da eingefuchst hast und du beschreibst ja eigentlich in deinen Texten immer, ich weiß nicht, Charaktere, die man vielleicht irgendwie in der Südstadtkneipe an der Theke treffen könnte. Ja? Wie findest du die? Also,
die brauchst du nicht finden, die sind immer da.
Die werden einfach beschrieben.
Ich verkehre ja jetzt nicht mehr so viel in Kneipen wie zu seiner Zeit, war das ja, gehörte das ja so alles mit dazu. Aber man sieht sie ja rumlaufen, und wenn man ab und zu mal irgendwo einkehrt, die stehen. Ich habe einen Blick dafür inzwischen. Und ich verkehre ja auch schon mal, wenn ich schon mal eine Kneipe gehe, ich suche mir dann oft auch so wirklich eine Kaschemme, also nicht jetzt ein Bistro. Ne? Weil es da interessantere Dinge zu sehen und zu hören vor allem auch gibt. Ne?
Hast du denn immer ein Notizbuch dabei oder sowas?
Ja.
Und was schreibst du da rein?
Ja, was ich höre, oder manchmal einfach nur so ein Zeilchen oder ein Stichwort, eine Idee, manchmal zwei Zeiler, oder was ich gerade gelesen habe, die schreibe, könnte man in anderen Zusammenhang ganz gut oder so. Mhm. Und dann muss man dann irgendwann sortieren und so, das ist immer so ziemlich Chaos. Jetzt habe ich seit einiger Zeit ein bisschen Matsch am Paddel. Es gelingt nicht so viel. Schreibblockade. Kütte und Dornstelle, so richtig. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwann wieder kommt. Das ist, glaube ich, normal. Gehört dazu. Aber jedes Mal frustet es einen, obwohl man es erkennt. Ja.
Also, ich habe da so ein paar Formulierungen von dir, die ich einfach so auf den Punkt finde. Zum Beispiel, das ist schon Biesterei mit der Umwelt. Sie sind ja dran. Man muss ja, also.
Das ist eine Variation eigentlich von, wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze. Das ist eigentlich. Genau, das gleiche. Sie sind ja dran, habe ich so oft gehört, in allen möglichen Zusammenhängen. Ja, wir sind ja dran.
Alles
wieder frisch.
Ja.
Und man muss auch, da geht ja weniger, man muss auch immer hier und dort sagen, ja, können Brot für die Welt und kochen für mich.
Ja.
Das ist ja Marie Antoinette eigentlich, die hat ja gesagt, ne, wenn die Leute kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen. Ne? Ja. Das war ja so einer der Sätze, der mitverantwortlich für die Französische Revolution waren.
Ich habe hier ein paar Sätze, die du ergänzen kannst. Wenn du es machst.
Aber nicht musst.
Aber nicht musst. Kannst du auch zurückweisen.
Ja, mach ich.
Das Rheinland ist für mich.
Ich sage jetzt mal das Unpopuläre, weil auch oft, sehr oft missbrauchte Wort Heimat. Ist für mich schon. Wobei, zum Rheinland zählt ja auch Mannheim.
Ja.
Ne, und das ist jetzt, das ist nicht unbedingt gleich wie Köln. Das ist aber, das sind aber auch Rheinländer.
Ich habe hier.
Uns Sprach ist Heimat. Ja, ja.
Das war ja 2019, war das ja der. Das
war das Motto, Motto, ja?
Ja, ja. Ah, ja. Das ist so ein Satz, also wo ich denke, normalerweise hätte man da viel früher drauf kommen müssen. Ne? Also das ist so ein Kernsatz. Ein
guter, ja, finde ich. Ich benutze auch das Wort Heimat. In der Zeit lang durfte man ja in etwas kritischer denkenden Kreisen das Wort nicht benutzen. Da wurde man hey, Heimat, weil das so missbraucht wurde. Ja. Ne? Aber ich kann das Wort ja nichts für, weißt du. Ne?
Ja.
Und Rheinland, ich meine, da gehört ja auch Düsseldorf und Leverkusen zu. Ne? Und,
das schränkt schon wieder ein.
Nö, auch ich bin gar nicht so, ich bin nicht so ein Düsseldorf-Hasser wie die meisten Kölner. Und umgekehrt ist er genauso. Das so. Lass ja auch kein gutes Haar in Kölner. Ja, das soll auf einer Flachsebene soll das auch so bleiben. Ja. Ich weiß auch früher, ich war früher oft beim Eishockey, wie das noch in der Lendstraße war, im Eisstadion da, an der Zoobrücke. Das ist lange her, 70er Jahre. Und da war immer der Höhepunkt mit gegen Düsseldorf. Das war immer klasse. Das war, da gab es keine Schlägereien. Ne? Null. Null, null, null. Also unter den Fans. Ne? Die Schlägerei war am Eis. Am Eis ja, aber unter den Fans nicht. Und da wurde heftig ausgeteilt verbal. Die Düsseldorfer waren sehr kreativ, muss man sagen. Mit vier Zeilern und Späh. Schmäh und Häme. Ne? Da waren die sehr, sehr gut, die Düsseldorfer. Kölschen haben auch gegengehalten, aber die Düsseldorfer waren klasse. Und in der dritten Pause stand mal am Bötchen, Herr Wöschen zusammen. Das war toll, das war super. Aber diese Schmähgesänge müssen ja sein. Ne, das, der Campino hat mich mal seinerzeit, das war so um die Zeit Arschuh, so, wo da diverse Flüchtlingsheime brannten und so weiter. Ne? Und dann hat Campino auch wieder auf die Kölner abgelästert und dann sagt er hinterher zu mir, ich weiß gar nicht, ob ich das noch machen soll, jetzt in der Zeit, wo Rassismus wieder so, ob ich da noch auf die Kölner, sag ich, Campino, lass uns den Spaß von den Arschlöchern doch den Spaß nicht von Gottes Willen, das muss bleiben, Köln-Düsseldorf, das muss. Ne?
Nicht schlecht. So, wir machen weiter. Der Dom sollte nie
fertig werden.
Der Rhein beeindruckt, weil.
Ja, der Rhein wo? Ne? Das kommt bis zum Wahl. Also ich bin immer, würde nicht in einer Stadt leben wollen, die an keinem Fluss liegt. Das gehört zu einer Stadt, finde ich, dazu. Und der Rhein ist schon, wenn ich am Rhein langlaufe, geht es mir immer ein bisschen besser. So, weil Wasser, ne, fließendes, zumindest der Driss schwimmt Richtung Düsseldorf und kehrt nie mehr zurück. Ne? Das ist einfach ein gutes Gefühl.
Ja. Das Herz von der Welt, das schlägt in.
Ja, das Herz von der Welt schlägt da, wo du gerade bist. Das ist ja eine Behauptung, die man sehr oft hört, das schlägt in Köln, aber das schlägt überhaupt auch in Köln. Aber
auch in Köln. Ja. Und an Köln ist schön, dass?
Ja, dass die Kölsche Hand trotz allem Driss immer noch... Es bleibt immer ein gesunder Frack. Die Kölner sind aus purem Frack, sind die kriegst du nicht so schnell klein. Das ist, die sind schon eigen, recht eigen, oft eine ganz gute Art. Ich habe auch schon oft im Ausland behauptet, wenn gefragt wurde, wo bist du her? Bist du Deutscher? Und dann sage ich, ja, nicht ganz, ich bin Kölner. Ja.
Also ich habe festgestellt im Ausland, wenn man da sagt, ich komme aus Bonn, weiß keiner, was Sache ist, aber Köln wissen sie schon.
Ja. Es soll ja auch Leute geben, die aus Aachen sind, die sagen, die nicht sagen, ich bin aus Aachen, sondern sagen, ich bin in der Nähe von Köln.
Mein Lieblingsort im Rheinland ist?
Das Veedel.
Das Veedel.
Ja.
Wenn ich mich für eine Rheinseite entscheiden müsste?
Ja, wobei natürlich, ich bin links-rheinisch, das ist ja das gibt ja immer noch, das ist ähnlich wie Köln und Düsseldorf, ja. Das immer noch der Flachs reicht als Preußen, ja. Streng genommen. Ne? Aber die ganzen Konzerte, die man gesehen hat, die waren ja immer rechtsreich. Sporthalle, Arena, E-Werk, Palladium und noch vieles andere. Die meisten wichtigen Konzerte, die ich gesehen habe, die habe ich auf der Schersee quasi. Ne? Es ist nicht wirklich eine Unterschied. Also. Aber ich bin da linksrheinig geboren und lebe hier. Und, ja.
An Düsseldorf beeindruckt mich?
Ja, beeindruckt mich, weil es in Köln zu viel gibt. Ne? Also zu viel gibt es so Lieder, die die Stadt feiern. Das gibt es in Düsseldorf so gut wie gar nicht, auch nicht in der Mundart. Es gibt ja auch eine Düsseldorfer Mundart, die sehr, dem Kölschen sehr ähnlich ist, aber nicht ganz identisch. Ne? Und ich kannte mal jemanden, das ist schon lange her, der hat noch eine Kolumne geschrieben in der, weiß ich nicht, Rheinischen Post, kann das sein, auch so eine kleine Kolumne in Düsseldorfer Mundart. Das gibt es aber alles nicht mehr. Ne? Und Liedgut gibt es meines Wissens kaum in Düsseldorf. Ne?
Also ich habe mich neulich mal verzappt im Fernsehen und war da in einer Düsseldorfer Fernsehsitzung. Das war, ist schon ziemlich domestiziert, ne? So die Mundart. Also ist alles sehr sauber und.
Ja, das ist auf jeden Fall keine Mundart hier, die sich auf. Ja. Oh, die sich auf die Scheiße setzt.
Pass auf, hier. Da ist er.
Keine Mundart, die was auf sich hält. Ja. Die einen Eindruck vermittelt, dass sie lebt oder ja. dass sie auch sich weiterentwickelt. Das finde ich bemerkenswert an Düsseldorf. Und ansonsten, es gibt auch in Düsseldorf, es kommt immer noch an, wo du da bist. Also, es gibt da auch schöne Blogs, wo du nette Kneipen hast und so. Es gibt natürlich auch das hochnäsige Düsseldorf, das gibt es genauso. Genauso wie auch das ziemlich dumpfprollige Köln gibt es ja auch. Das wollen wir ja nicht verschweigen. Aber ich habe zu wenig in Düsseldorf gelebt, um das jetzt umfassender beurteilen zu können.
Gut, die Römer waren für uns.
Sie waren weit zurück, ne? Fließendes Wasser, ne? Und die haben die Sandalen in Köln eingeführt, schrecklich.
Und Wein mitgebracht, oder?
Ja, aber ich habe ja mal eine These gehört, dass das Römische Reich auch daran kaputt gegangen ist. Da zu der Zeit der Wein noch mit Blei gesüßt wurde. Ah, okay. Und dass die Römer ja ein wenig getrunken haben und dass sie das wohl in ihrer Kampfkraft doch möglicherweise, ist eine These, ich weiß nicht, ob es stimmt, möglicherweise entscheidend geschwächt hat.
Okay. Da habe ich noch nicht gehört, aber dem gehen wir mal nach. Und sollte ich im Leben ein Mädel mal freien, dann.
Ich bin ja schon befreit.
Ja. Befreit?
Ja. Ich bin ja schon befreit mit einer Berlinerin.
Mit einer Berlinerin.
Die aber in Köln angekommen ist inzwischen. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber. Ja. Und sie berlinert gar nicht mehr. Leider
hat die
nicht.
Die Kneipe, oder?
Nee, ist schon lange nicht mehr. Ende, bis Ende der 80er, oder?
Ja. Nee. Okay. Jeder Jeck ist anders, bedeutet für mich.
Ja, gelebtes Wahrnehmen von unterschiedlichen Charakterzügen und deren Tolerieren. Bis zum höchsten Grad, natürlich. Ne? Also das ist schon ein Leitspruch fürs Leben.
Mhm. Ja, da haben wir jetzt einiges abgefrühstückt. Was kommt jetzt noch?
Jetzt kommt Friseur gleich.
Ja? Ja. Aber generell, was machst du so an Projekten?
Ja, wir sind gerade das Live-Album. Wir spielen ja einmal im Jahr mit größerer Band, also siebenköpfigen Band. Meist, also so das Jahr über spielen wir meist ein Trio, Frank, Helmut Kuminga und ich. Das ist so unser All-Day-Business, unser All-Day. Job und einmal im Jahr spielen wir mit größerer Band, 3 Tage an der Mosel, beim Winzer unseres Vertrauens.
Okay.
Kleine Konzerte und im Gloria hier in Köln. Und die haben wir mitgeschnitten und da sind wir gerade, bearbeiten wir gerade für ein Live-Album, wenn es nächstes Jahr kommt.
Ich sag vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Ja, schön.
Und war total interessant. Wir haben jetzt nicht nur über Mundart gesprochen, sondern auch über Musik und so, aber war wirklich rundum interessant. Vielen Dank.
Ja, bitte.
Ja.
Thank you.
Das war Gerd Köster kurz bevor er zum Friseur musste. Ich bin froh, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Danke dafür. Wir sind sehr traurig, dass sein Freund Frank Hocker so früh gestorben ist. Es bleibt zu hoffen, dass Gerd Köster mit den gemeinsamen kölschen Liedern weitermacht. Dafür gibt es ja auch schon einige Anzeichen. Nächsten Donnerstag sprechen wir mit Annegret vom Wochenmarkt. Da freue ich mich schon drauf. Und für heute sage ich, sit mir nit Gott, ich bin fort. Bis bald.
Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.